Vielen Dank, Birgit. Es geschah vor ein paar Monaten. Die Familie Trümper hatte ein Wochenende frei. Und kurze Zeit vorher hörte der Bernd auf einer großen Pastorenkonferenz einen jungen Prediger in einer Diskussionsrunde mit einigen anderen Predigern. Und der hat mir so gefallen, dass ich dachte, hey, das ist mal ein cooler Typ. Der hat da so richtig die Sache ein bisschen aufgemischt, die da sonst liefen. Und dachte, hey, wo ist der her? Dann sagte mir jemand aus Mainz. Aus Mainz? Wow! Dann traf ich einen befreundeten Jugendpastor aus Wiesbaden und sage ich, du kennst du den? Aus Mainz soll er sein? Ja, sagt er, da war ich vor kurzem mit ein paar von unserer Jugend. Hey, das ist so cool, musst du dir angucken. Gesagt, getan. Ein paar Wochen später waren wir dann als ganze Familie bei euch im Gottesdienst und haben uns dann die alte, was ist das, Bahnhalle oder was das ist, die ihr da umgebaut habt, zum Gemeindezentrum angeschaut. So cool, coole Lichtatmosphäre und viele, viele junge Leute da, mehrere Gottesdienste, was sind 200, 300, 400 Leute habt ihr da wahrscheinlich am Wochenende. Und dachte ich, hey, das ist cool, den frage ich mal, ob er uns mal besuchen kommt, der Tore. Und dann haben wir auch kurz gesprochen und haben wir dann per E-Mail was ausgemacht und es klappte dann auch. Da habe ich auch die Gabi kennengelernt, die kannte ich nämlich noch nicht. Und so ist das jetzt so kein richtiges Blind Date, aber ich habe ihn einmal gehört, er hat mich jetzt eben mal kurz gehört und jetzt hören wir uns nochmal zusammen. Tore, ganz klasse, dass du gekommen bist. Lass uns Pastor Tore Runkel herzlich willkommen heißen auf dieser Bühne.
Klasse, dass du da bist. Danke. So, ihr Lieben, es ist so gut hier zu sein, muss ich sagen. Es ist so toll, ich finde, Kinos zu benutzen als Gottesdienst, als Kirchen, finde ich der Hammer. Die sind einfach dafür geeignet, dafür gebaut eigentlich, oder? Ich weiß nicht genau, wie viele Kinos ihr noch habt in Limburg, aber ich denke, das ist was, das ist es wert, daran zu glauben, dass da noch mehr geht. Mein Name ist Tore, das ist Gabi, Pastor Bernd hat es gerade schon gesagt und wir lieben Kirche von ganzem Herzen. Wir lieben Kirche. Wisst ihr, das ist der Ort, an dem Menschen am besten aufblühen können. Wusstest du das? Das ist der Ort, an dem du gepflanzt sein solltest, an dem du als Person drinstehen solltest. Und weißt du, dort kannst du am besten Kraft bekommen für dein ganzes Leben, durch das Wort Gottes, durch die Gemeinschaft, durch viele andere Dinge, die dort sind, durch Gottes Gegenwart. Ich glaube, dass die Kirche ist Gottes Idee, es ist sein Herz und es ist der beste Platz, an dem du heute Morgen in Limburg sein kannst, hier in seinem Haus. Amen. Oh gut, dass ihr da seid, dass ihr wach seid, dass ihr begeistert seid. Ich habe heute Morgen zur Gabi gesagt, wow, 10 Uhr ist ganz schön früh eigentlich. Dann hat sie mich da aufmerksam gemacht, gesagt, wir haben auch um 10 Uhr einen Gottesdienst. Habe ich gesagt, das stimmt, aber ich träume davon, ihn auf 11 Uhr zu verlegen und den zweiten auf 13 Uhr. Aber das wird wahrscheinlich nichts. Familien mögen es früh. Hey, was geht in dir vor, wenn du folgenden Satz hörst? Was geht in dir vor, wenn du folgenden Satz hörst? Dieses Jahr wird das Beste deines Lebens. Was geht in dir vor, wenn du hörst, dieses Jahr wird das Beste deines Lebens? Können wir das mal zusammen sagen? Seid ihr ready dafür? Sag das mal deinem Nachbarn. Dieses Jahr wird das Beste deines Lebens. Ich sehe schon, ihr seid eine Kirche, ihr glaubt, was ihr sagt, das ist gut. Das ist gut. Dieses Jahr wird das Beste deines Lebens. Noch besser als? Noch besser und noch glücklicher als? Und vielleicht fragst du dich ein klein bisschen, in deinem Herzen ein klein bisschen, woher kann er das wissen? Woher kann er das wissen? Ist er vielleicht prophetisch begabt? Was ist, wir sind ja Deutsche, ne? Und wir sind ja gewohnt daran, immer ein bisschen kritisch zu denken. Und wir denken so, was ist mit möglichen Katastrophen, die in meinem Leben auftauchen können? Was ist damit? Aber ich möchte euch sagen, folgende Faktoren sprechen dafür, dass das nächste Jahr das Beste deines Lebens wird. Seid ihr bereit? Nummer 1, Gott liebt dich. Es ist so einfach, aber Gott liebt dich. Weißt du, Gott ist ein menschenverliebter Gott und er liebt dich. Das ist abgefahren. Gott, der das Universum geschaffen hat, der Schöpfer von allen Dingen ist, der alles in seiner Hand hält, der sich um das Große kümmert, um das Kleine kümmert, er liebt dich. Das ist die Grundlage von allem. Gott liebt dich. Und das Zweite, Gott ist für dich. Gott ist nicht gegen dich. Gott stellt sich nicht auf und sagt sich, oh, was ist denn das für einer? Ist er heute Morgen aufgestanden? Ich bin schlecht drauf. Heute werde ich ihm mal zeigen, wo es lang geht. Was du vielleicht manchmal denkst, wenn du sauer bist auf irgendjemanden, der nicht das tut, was du gerne hättest. Und weißt du, Gott ist gut zu dir. Gott ist gut zu dir, er hat einen guten Plan für dich. Wir Christen, wir vergessen das hin und wieder. Wir können das so gut sagen für andere. Wir können sagen, wow, für meinen Nachbarn ist er gut. Für meine Freundin ist er gut. Für all meine Geschwister in der Kirche ist er gut. Aber ist er auch gut für mich? Er ist gut für dich. Und er hat einen guten Plan für dein Leben. Er spielt dich nicht aus. Du bist nicht das Bauernopfer, irgendwie auf dem Schachbrett, was er einsetzt, um den König an den Start zu bringen. Du bist der Mittelpunkt für ihn. Er sagt, ich werde es schaffen. Alle 6 Milliarden Menschen liebe ich von ganzem Herzen. Und ich liebe dich ganz speziell. Weißt du das? Das ist so wichtig. Gott ist für dich und Gott ist gut. Und weißt du was? Gott vergibt dir. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Gott vergibt dir. Und ich will dir etwas sagen. Immer wieder. Immer wieder. Ich weiß nicht, was heute Morgen passiert ist oder gestern Abend passiert ist oder letzte Woche passiert ist. Gott weiß, was letzten Sommer passiert ist. Okay. Aber Gott vergibt. Das ist sein Herz. Sein Sohn, ist es auch nicht irgendwie so, weißt du, dass das irgendeine romantische Sache ist oder sowas? Sondern Gott hat seinen Sohn gesandt. Und er ist gestorben am Kreuz. Und er hat den Preis bezahlt, um dir zu vergeben. Nicht, weil er heute Morgen besonders irgendwie, weil gestern Valentinstag war und er sich denkt, ach, Schwamm drüber, sondern weil das Blut seines Sohnes geflossen ist, vergibt er dir immer wieder. Was auch immer passiert ist, Gott vergibt dir sehr, immer und immer wieder und auch gerne. Das nächste ist, Gott hält sein Wort. Wir haben es gerade proklamiert. Gott hält sein Wort. Gott kann nicht anders. Wenn sein Wort gesprochen wird, sein Wort geschieht. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und wisst ihr was? Gott ist immer noch der Gleiche. Er ist immer noch der Gleiche. Der Gott in der Bibel ist immer noch der Gleiche heute. Der Jesus, der damals vor 2000 Jahren hier am Start war, in Israel, und der all diese Dinge gesagt hat und all diese Dinge getan hat, er ist immer noch derselbe. Er hat sich nicht verändert. Und deswegen können wir sicher sein, er hält sein Wort und das, was er zusagt, hält er gewiss. Auch für mich. Und wisst ihr, Gott hat alle Macht. Und er will sie für dich einsetzen. Gott hat alle Power. Ihm ist nichts unmöglich. Und er ist bereit, diese Kraft und diese Macht und diese Autorität zu nehmen und sie nicht für sich selbst zu behalten, sondern zu sagen, wow, da ist jemand, der betet. Da ist jemand, der glaubt. Und er liebt es, wenn wir glauben. Wenn wir sagen, wow, Gott, wir glauben dir mehr als allem anderen. Wenn du sprichst, wenn du etwas sagst, dann sind wir bereit, zuzuhören und zu glauben und zu vertrauen. Und weißt du, Gott will, dass dein Leben aufblüht. Gott will, dass dein Leben aufblüht. Das ist, was ich bereits gesagt habe. Das ist auch der Grund, warum ich Kirche so sehr liebe, weil Kirche ist der Grund, in den er uns hineinpflanzen will. Und Psalm 92 heißt es, da sind wir wie Palmen, die gepflanzt sind im Hause Gottes, in den Vorhöfen Gottes. Und wir gehen auf und diese Palmen, das sind die Libanon-Palmen, von denen die Rede ist, die werden teilweise 60, 70 Meter hoch. Und dort heißt es drin, dass sie, selbst wenn sie alt werden, immer noch grünen, immer noch blühen. Dass da kein Unterschied ist, weil sie so tiefe Wurzeln haben im Haus Gottes und von dort heraus wachsen und Frucht bringen. Wie powerful. Gott hat das in deinem Leben vor und alles spricht dafür. Du merkst, die meisten ausschlaggebenden Faktoren liegen bei Gott. Ja, die meisten Faktoren liegen bei Gott. Psalm 84, Vers 13, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ja, das ist ganz, ganz erstaunlich. Die meisten Faktoren, warum dieses Jahr das beste Jahr deines Lebens werden sollte, liegen bei Gott. Nun müssen wir noch klarkommen damit und lernen, mit Gott zu leben. Das ist unser Part. Aber alle Faktoren, damit es uns gut gehen kann, liegen da. Sie sind bereit. Und jetzt können wir sie uns abholen. Und lernen ist hier ein wichtiges Stichwort, muss ich sagen. Wisst ihr, Jünger sind Lernende zuallererst. Wenn wir in der Bibel lesen und von den Jüngern von Jesus lesen und davon hören, dass wir zu Jüngern machen sollen, dann heißt es primär, dass wir Lernende bleiben sollen. Menschen, die lernen. die bereit sind zu hören und zu lernen, was es heißt, mit Gott zu leben. Die bereit sind dazu, dass Veränderung in ihr Leben reinkommt. Weißt du, was Veränderung bedeutet? Veränderung heißt, dass die Dinge anders sind als vorher. Manchmal wundern wir uns, dass die Dinge immer gleich sind. Es könnte daran liegen, dass du die Dinge immer gleich tust. Möglicherweise erwartest du ein anderes Resultat mit denselben Dingen, die du tust. Veränderung bedeutet, dass du was anderes tust und dann andere Ergebnisse bekommst. Gott möchte uns verändern. Und das heißt, und Pastor Bernd hat es schon so gut gesagt, es heißt, anders zu handeln. Es heißt, gute Entscheidungen zu treffen. Hey, ihr Lieben, wisst ihr, Heiligung ist ein Konzept, das ist sehr ganzheitlich. Und es ist nicht nur, dass es ein Zustand ist, dass die Sünde nicht da ist, sondern es ist auch, dass wir anfangen und lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich kenne so viele Christen, sind so liebe Leute. Und sie lieben Jesus so sehr. Aber wenn ich höre, was für Entscheidungen sie treffen, wen sie heiraten oder nicht heiraten, oder was sie mit ihrem Geld machen, oder was sie mit ihrer Karriere machen, oder was für Kompromisse sie eingehen oder nicht eingehen, oder wie sie ihr Leben verbringen, mit welcher Zeit, mit welchen Prämissen. Das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Und das ist meine Verantwortung, diese Entscheidungen zu treffen. Das ist deine Verantwortung, diese Entscheidungen zu treffen. Lernen heißt, gute Entscheidungen zu treffen. Hey, wenn du sagen willst, wow, ich bin gewachsen im letzten Jahr, dann kann man ganz einfach in dein Leben reinschauen und sagen, ohne dass ich dich viel kenne, hast du viele gute Entscheidungen getroffen? Und wenn du sagst, oh, warte mal, Pastor Torre, Sekunde, wenn schon so losgeht, ne? Naja. Wisst ihr, viele von uns, wir sehnen uns nach mehr Glück, nach mehr Größe, nach mehr Anerkennung. Und nichts davon ist falsch. Die Bibel lehrt uns ziemlich klar, dass es aber darauf ankommt, wie wir diese Dinge bekommen. Es ist so wichtig, wie wir diese Dinge bekommen. Wisst ihr, bei uns in der Kirche sind super viele junge, begabte Menschen. Ich liebe junge Menschen so sehr. Ich liebe auch ältere Menschen. Ich denke, es gibt überhaupt keinen Schnitt, um keinen falschen Eindruck zu vermeiden. Jeder hat so seine Vorteile und Nachteile. So meine Erfahrung bis heute. Ich bin 38. Ich kann also nur bis 38 sprechen. Man geht durch Entwicklungen durch und wenn man Anfang 20 ist, da will man performen. Da gibt's Leute, die sind innerlich so ready. Die sind so viel Power. Da steckt alles in ihnen drin. Die sagen, die haben so viel Begabung. Die wollen wirklich nach vorne gehen. Und die haben diese Kraft. Und wisst ihr, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich war früher Informatiker gewesen, da war das in mir auch so, ich wollte die Welt verändern als Informatiker. Was man da halt so machen kann. Irgendwelchen Codesachen schreiben und viel Geld verdienen. Und ich will hier richtig performen, will richtig was tun. Und ich liebe diese Kraft, dieses Ungestüme, dieses, wisst ihr, dieses, wie junge Pferde halt so sind. Das ist awesome. Aber wisst ihr was? Irgendwann, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir keine Lernende sind, wenn wir nur das Potenzial, was wir haben, wenn wir nur das aufbrauchen, das wird nicht reichen, weil wir irgendwann merken, wenn wir älter werden, dass all diese Kraft, die braucht eine Richtung. Diese Kraft braucht eine Klarheit, sie braucht Werte. Wie Dinge funktionieren, das ist so wichtig. Ja? Ich denke, das muss nichts einbüßen an Kraft. Aber was ich liebe, wenn Leute reifer werden, dass sie diese Kraft nehmen und in eine Richtung bringen und sagen, okay, bevor Performance kommt, bevor die Kirche richtig abgeht, wollen wir die Dinge richtig machen. Wir wollen die Richtung richtig setzen. Wir wollen richtig den Kurs haben, den wir gehen wollen. Und ich glaube, das ist so wichtig auch für unser Leben. Gott möchte uns segnen. Gott möchte, dass das beste Jahr deines Lebens beginnt. Aber es kann sein, dass er an einigen Stellen sagen muss, hier muss ich ein bisschen justieren. Das ist noch nicht ganz der Weg, den ich mit dir gehen will. Das ist noch nicht ganz der Weg, den ich für dich vorgesehen habe, auf dem ich dich segnen kann. Und manchmal muss er die Dinge etwas in Ordnung bringen. Weißt du, wenn du Anfang 40 bist, so wie ich bald, und Leute sagen zu dir folgenden Satz, und sie meinen es ganz lieb, und sagen, wow, in dir ist so viel Potenzial. Dann musst du eine Sekunde zumindest mal drüber nachdenken. Weil das bedeutet ja, es ist vieles in mir drin, was noch nicht rausgelassen worden ist, was noch in mir drin steckt. Und meine Frage ist, was habe ich eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht mit dem, was immer noch an Potenzial in mir drin steckt? Ich will niemanden entmutigen. Ich glaube, Gott kann, wenn du Anfang 50, Anfang 60, Anfang 70 bist, egal wann, dieses Potenzial nehmen und rausbringen. Aber ich will dir auch sagen, heute ist der beste Tag, damit anzufangen. Und keine Sekunde weiter zu warten, okay? Gott möchte, dass du lernst, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass das auf die Straße kommt. Hey, ich habe einen Psalm mitgebracht, Psalm 84. Und ich würde gerne mit euch den lesen. Ich hoffe, das funktioniert. Ah, guck mal da, ist die ganze Zeit schon da. Awesome. Ich lese euch mal vor und dann geht's los. Dem Chorleiter nach dem Gidit. Von den Söhnen Korachs ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr, der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Wie der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr, der Herrscharen, mein Gott und mein König und mein Gott. Vers 5. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs, blicke doch, Gott, auf unseren Schild. Schau an das Gesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Eine kurze Vorbemerkung vielleicht. Dreimal kommt das Wort glücklich vor in diesem Psalm und es ist sicherlich sehr lohnend, mal zu gucken, wie das verknüpft ist. Glücklich, das ist etwas, was wir alle wollen, von ganzem Herzen, oder? Ich meine, wer will hier jemand unglücklich sein? Hat jemand auf dem Herzen, unglücklich zu sein? Das können wir relativ schnell erledigen. Aber das Thema Glück ist ein Riesending. Und uns interessiert das natürlich total, weil das ist etwas, was unser Herz gerne will. Und das Gute ist, Gott will es auch. Und deswegen ist es nicht schlecht zu schauen und diese Bibelstellen näher zu betrachten. Und es ist immer in anderen Übersetzungen heißt es zum Beispiel, wohl dem Menschen, wohl dem Menschen. Ja? Und dann kommt die Bedingung, der das und das und das tut. Lass uns Vers 6 lesen. In dessen Herz gebahnte Wege sind. Was sind Wege? Was sind Straßen? Ganz einfach. Es sind Befestigungen, die vor der Natur und der Wildnis schützen und so ein einfaches, effektives und sicheres Fortkommen ermöglichen. Das ist ganz einfach. Ganz einfach. Weißt du, Straße? Wir wohnen an einer Straße und das ist die Voraussetzung für die Infrastruktur, dass wir gut dorthin kommen. Wir wohnen im Neubaugebiet und die wurde jetzt letztens erst gemacht und vorher war das eher so Rock'n'Roll, ja. Ich sag mal, wir haben dann auch noch unser altes Auto behalten und als wir es dann irgendwie haben reinigen lassen, haben sie gesagt, ist das ein Baustellenfahrzeug? Na, man hat es schon gesehen. Also wenn du da irgendwo in unbefestigten Wegen wohnst, man erkennt es an dem Gefährt, mit dem du diese Straßen befährst. Wisst ihr, es ist erstaunlich, wenn wir anschauen, was war eigentlich, sagen wir mal, ein Erfolgsfaktor des Römischen Reiches oder ein großer Erfolgsfaktor auch von Napoleon. Was hat er gemacht, was andere, viele andere nicht gemacht haben und warum konnte das Reich so unglaublich groß werden? Und ein Faktor ist, sie haben Straßen gebaut. Sie haben Straßen gebaut. Wie blöd! Ja, damals hatten sie noch Sklaven, das waren billige Arbeitskräfte. Das ist so ähnlich wie das, was wir heute auch haben, wenn wir Leute aus dem Osten arbeiten. Egal. Jedenfalls, die hatten Straßen und es war wirklich so, dass es möglich war, ganze Garnisonen innerhalb von 2 Wochen durchs gesamte Römische Reich zu verlegen, wegen diesen Straßen. Im Mittelalter hat es 1 Jahr gedauert für die meisten Kreuzritter von zum Beispiel, weiß ich, Paris nach Israel zu kommen, also nach Jerusalem zu gehen. 1 Jahr hat die Reise gedauert, weil es gab keine Straßen mehr. Oder die Straßen, die es damals von den Römern gab, die wurden nicht gepflegt und deswegen haben sie 1 Jahr gebraucht. Aber damals, die Römer haben 2 Wochen dafür gebraucht.
Das ist der Hammer. Oder Napoleon, der hat eine Straße bauen lassen von Paris nach Mainz. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ist direkt angeschlossen. Ja. Er sagt, bei uns Pariser Straße und Kaiserstraße, die fängt da an, die B40, und dann gehst du da, geht's einfach los. Und dann kannst du die ganze B40 bis nach Paris. Das ist das Geheimnis, wenn du Straßen hast, kommst du schnell voran. Und was hier steht, ist, dass wir Straßen in unseren Herzen haben sollen. Wir sollen in unseren Herzen Dinge drin haben, die es uns ermöglichen, unser Leben, unsere Entscheidungen, die Dinge, die wir tun, in gebahnte Wege zu bringen. Eine gewisse Effektivität, eine Sicherheit da hineinzubringen. Nicht immer wieder von vorne zu beginnen. Nicht immer wieder vor dem Dschungel zu stehen unseres Herzens und zu sagen, wo ist denn hier der Weg? Sondern zu wissen, aha, das ist der Weg, den ich gehe. Es gibt Überzeugungen, es gibt Prinzipien, es gibt mein Glaube, die mir helfen und immer wieder sagen, das ist, was ich tun muss, wenn ich in Schwierigkeiten stecke. Das ist, was ich tun muss, mich entscheiden muss, weil ich kenne dieses Prinzip. Es ist gebahnt in meinem Herz. Und dafür ist das Wort Gottes gut, dafür ist es gut, es zu kennen. Dafür ist es gut, die Prinzipien zu kennen. Es ist gut, dass wir gebahnte Wege haben in unseren Herzen. Keine wilden Wege. Das fängt so an am Anfang, aber es ist gut, wenn wir immer mehr es zulassen, dass Gott Prinzipien in unser Herz hineinlegt. Und ich glaube, dass wir in diesem Psalm drei Prinzipien mindestens finden. Und ich glaube, das sind so grundlegende Prinzipien, die uns helfen. Und wenn wir diese Prinzipien in unser Herz hineinlassen und immer wieder auf diesen Prinzipien laufen, dann müssen wir uns morgens nicht immer wieder fragen, wie fühle ich mich denn heute, Jesus? Wie fühle ich mich denn heute? Und mein Gefühl sagt mir, wie sehr Jesus mich liebt. Was für ein Unsinn. Es tut mir leid. Dein Gefühl hat gar nichts damit zu tun, wie sehr Jesus dich liebt. Null. Oder heute Morgen, dass du dich fragst, bin ich heute Morgen gesalbt? Dein Gefühl sagt dir nicht, ob du gesalbt bist. Ja, das ist einfach Unsinn. Sondern in dir sind gebahnte Wege immer wieder. Und du weißt, so sind die Dinge. So ist die Wahrheit in meinem Herzen. Ich muss darüber, wenn du so willst, gar nicht mehr so arg anfangen, so meine Planierraupe auszupacken und erstmal anzufangen, die Dinge in Ordnung zu bringen, sondern ich weiß, die Dinge sind so und so und so. Und das erste Prinzip, was wir hier drin lesen können, ich glaube, im Psalm 84 ist, ich suche Gottes Gegenwart mehr als alles andere. Ich suche Gottes Gegenwart mehr als alles andere. Vers 5, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Ist hier, es wird immer wieder diskutiert und es ist so interessant. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit in der Postmoderne und in der Postmoderne, da kann man ja über alles reden und über alles diskutieren. Und wir Christen tun das auch. Und auch in den Freikirchen, leider. Ja, die Freiheit, es zu tun, ist eine Sache, aber ob es uns was bringt, ist die andere. Es gibt bestimmte Basics, die sind Basics. Und diese Basics für uns Christen, die sind so wichtig und sie sind wie gebahnte Wege. Wir brauchen diese Prinzipien, absolute Grundlagen und das können wir hin und her. Wisst ihr, das Leben als Christ ist kein schwieriges Leben, es ist ein vollkommen unmögliches Leben. Es ist vollkommen unmöglich. Wisst ihr, Christ sein ohne Gott bedeutet, dass ich religiös bin. Dass ich religiös bin, dass ich fad bin, dass ich leer bin, dass ich hoffnungslos bin. Dass ich schwermütig bin, dass ich unsicher bin, dass ein Druck in mir ständig ruht. Weil dieser Druck, was andere von mir erwarten, ist für mich ganz, ganz wichtig und zentral, weil ich ja in mir nicht weiß, ob Christus wirklich lebendig ist, ob er wirklich für mich gestorben ist, ob ich sein Kind bin. Ich fand das Lied super, was ich vorhin gesungen habe. Wir sind keine Sklaven mehr, nein, nein, wir sind Kinder Gottes. Ich hoffe, ihr wisst es auch, wenn diese fantastische Musik und diese super Atmosphäre, die ihr hier habt, nicht zugegen ist. Und wenn ihr da irgendwo steht und es ist irgendwie, euch ist kalt oder euch ist nicht gut und ihr trotzdem sagt, ich bin kein Sklave, sondern ich bin ein Kind Gottes. Ist hier ein Zeichen, was hier drin steht für Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben, ist das, stets werden sie dich loben. Stets werden sie dich loben. Es ist eine innere Verbindung bei Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben. Es ist eine innere Verbindung und sie wissen, woher die Dinge kommen. Sie wissen, sie sind nicht die Eigentümer, sondern sie sind Besitzer, wie Vermieter und Mieter. Ihr kennt das, ne? Und Gott ist der Vermieter.
Es ist nicht von Ihnen, sondern es ist von Gott. Heute Abend werde ich bei uns zu Hause in der Kirche predigen über den Zehnten. Es ist eine Überraschungspredigt. Und manch einer wird wahrscheinlich hier sitzen und sich nicht ganz so gesegnet fühlen am Anfang wie ihr. Aber ich glaube, es ist einer der größten Segen, zu verstehen, was der Zehnte ist. Es heißt, zu sagen und anzuerkennen, es ist alles Gott. Und ich erkenne an, dass ihm alles gehört. Und deswegen bringe ich ihm 10 und 90 darf ich behalten, preis dem Herrn. Und dann beginnt's geben. Amen. Okay, also das ist die Predigt für heute Abend. Aber wir sind beim anderen Thema. Ist dir Gott suchen? Und auch Pastor Bernd hat es so gut auf den Punkt gebracht. Und es ist so gut, wie du deine Zeit verbracht hast, als du krank warst. Du bist viel besser als ich. Ich gucke dann gerne Filme. Du bist wirklich ein Vorbild für mich. Aber das ist genau das, was er sagt. ZMG heißt es bei uns, Zeit mit Gott. Ja. Und auch das wird immer wieder diskutiert. Aber ich kann euch sagen, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann verändert sich die Perspektive. Ich weiß nicht, wie du dich hin und wieder fühlst und ob du immer noch diskutierst mit dir sonntags morgens, ob du in die Kirche gehst oder nicht, ob du in deine Hauszelle, heißt es bei euch, ob du in die Hauszelle gehst oder nicht, ob du dann immer wieder so ein bisschen, wie war dein Tag und hast du genügend Zeit und hin und her. Weißt du, ich möchte dir eine Sache sagen, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, wenn du eine wichtige Entscheidung treffen musst in deinem Leben, eine wirklich wichtige Entscheidung, vielleicht viel Geld in die Hand nimmst oder einen Job annehmen oder ablehnen willst oder was auch immer, eine Operation, ja oder nein. Ich möchte dir sagen, tu es nicht. Einfach aus der Situation heraus, aus dem Kontext heraus, wo du dich gerade drin befindest, sondern suche die Gegenwart Gottes. Suche ihn. Er wird dir ganz neu und frisch zeigen, was diese Situation ist und vielleicht fühlst du dich bedroht von Menschen. Vielleicht magst du Menschen nicht. Dank mal für die Menschen in der Gegenwart Gottes. Lass dir die Perspektive von Gott geben. Für dich, für ihn. Und alles wird ganz anders. Und du merkst, wow, Gott hat so eine ganz andere Perspektive. Und da ist Leben. Da ist echtes Leben. Und es beginnt damit, wie auch immer du Zeit mit Gott verbringst, ich möchte euch auch sagen, es ist nicht das 11. Gebot. Es ist einfach gut, mit Gott Zeit zu verbringen. Ich glaube, es ist wert, daraus ein Prinzip zu machen. Es ist wert, wie du Zähne putzt. Es ist kein Gebot, dass du Zähne putzen musst. Trotzdem ist es wirklich gut, Zähne zu putzen. Wirklich. Und so ähnlich ist es auch. Es hat Auswirkungen. Weißt du, wenn du Zeit mit Gott hast, dann hast du Hoffnung in deinem Leben. Du hast Perspektive für deinen Job. Du hast Perspektive für deine Ehe. Du hast Perspektive für deine Freundschaften. Du schaust und manchmal denkst du, oh, wo soll das nur hinführen? Dann kommst du zu Gott und er sagt, ja, ich habe einen Plan. Ich weiß, wo es hingeht. Warum ich Gott suche? Ich möchte frisch bleiben. Ich möchte scharf bleiben. Ich möchte, dass der Auftrag Gottes in mir brennt. Ich möchte, dass es nicht aufhört. Dass Menschen und ich glaube, das liebt ihr genauso, wie wir das in Mainz auch lieben. Dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen eine Entscheidung treffen für Jesus. Letzten Sonntag haben 5 Menschen eine Entscheidung getroffen. In unserer Church, nur im ersten Gottesdienst, in den zweiten ehrlich gesagt keine, aber im ersten 5. Und das ist awesome. Immer noch, wir sind in Mainz Mann für Mann. Wir zählen jede Person, weil jeder zählt. Wisst ihr, für wie viele Schafe der Schäfer seine Herde verlassen hat? Für 1. Für 1. Hey, es ist es wert, hinterher zu gehen. Und ich möchte frisch bleiben und diese Perspektive haben. Ich möchte echt bleiben. Ich bin kein Superchrist. Das bin ich nicht. Ich will authentisch sein. Ich möchte in der Gnade Gottes stehen und wissen, wer ich bin und wissen, was Gott mit mir vorhat, aber nicht so tun, als ob ich irgendjemand wäre und irgendwas auf die Reihe bekommen würde, was ich nicht auf die Reihe bekomme, wo ich noch so drin bin. Ich möchte echt sein und ich möchte nichts spielen. Aber wenn du nicht in der Gegenwart Gottes bist, dann hast du das Problem, dass du ein bisschen unter Druck gerätst, wie ich schon sagte. Ich will lebendig sein. Ich will ein echtes Leben bei Gott. Ich möchte Farbe, ich will Herrlichkeit, ich will Duft in meinem Leben haben. Und all das ist da, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin. Amen. Amen. Was für ein wunderbares Prinzip. Es ist kein Gesetz, aber es ist eine unglaublich gute Idee. Es ist eine Entscheidung. Es ist etwas, wo man sagt, das ist, was ich will. Ich fühle mich heute Morgen nicht nach stille Zeit. Ich fühle mich müde. Ich fühle mich oder abends oder wann auch immer. Es ist eine Entscheidung. Ich will Gott. Ich will, dass Gott. Ich will Gott suchen und Gott wird sich finden lassen. Und ich suche nicht nach Emotionen, sondern ich suche ihn. Das ist ein Unterschied, okay? Das ist ein Unterschied. Vers 11, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten des Unrechts. Ich bin lieber, das ist eine Wertung, ich will da sein, wo Gott ist. Ich bin lieber Türsteher als Camper. Das ist, was hier steht. Meine Sehnsucht gilt im Haus Gottes. Ich will dort sein. Es schmachtet meine Seele danach, steht hier drin. Und ich will euch etwas sagen. Wie kann man sehen, ob man geistlich gesund ist? Wie kann man sehen, dass man geistlich gut drauf ist? Wie kann man das erkennen? Ich glaube, dass man eine Sehnsucht hat und einen Hunger nach Gott. Wenn das aufhört in deinem Leben, dann bist du schon auf dem Weg, sagen wir mal, in eine etwas ungesundere Richtung. Und dann musst du dich fragen, wo ist mein Hunger? Wo ist meine Sehnsucht? Und es stimmt, es gibt nicht so viel Liebe, dass wir irgendwann mal wie der ältere Sohn sagen können, ich habe genug geliebt. Das gibt's nicht. Das ist Zeichen von garantierter Religiosität und von Trockenheit. Aber wenn wir hungrig bleiben, wenn wir Sehnsucht haben nach ihm, dann merken wir, da ist lebendig, da ist Leben in uns. Und das ist so wichtig. Und für mich heißt es, ich bleibe im Hause des Herrn. Das ist für uns so, 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 so wichtig. Und ihr habt hier ein Kino, wir bei uns haben eine Waggonfabrik. Es geht nicht ums Haus, es geht nicht ums Gebäude. Wisst ihr, es geht darum, dass die Christen zusammenkommen, um den einen Namen, der über allen Namen steht, und ihn anbeten. Darum geht's. Amen. Bereit für Prinzip 2? Ich habe mir heute Morgen extra gedacht, dass ich ein bisschen länger predige. Pastor Bernd hat gesagt, 60 Minuten darf ich predigen. Ich habe gedacht, das hat mir noch niemand gesagt. Ehrlich gesagt. Also gebe ich mir ein bisschen Mühe, die Sache ein bisschen für eure Gewohnheit auch zu machen. Normalerweise predige ich so 40, 45 Minuten, aber ich liebe es auch, lang zu predigen. Okay. Zweiter Punkt, zweites Prinzip. Meine größte Stärke ist Gott. Meine größte Stärke ist Gott. Ich lebe nicht für mich selbst. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Paulus sagt, Gott ist in den Schwachen mächtig. Gott ist in den Schwachen mächtig, in 2. Korinther 12, Vers 9. Und die Voraussetzung, wenn man das sagt, ist, dass man selbst schwach sein darf. Dass man selbst schwach sein darf. In Philipper 4, Vers 13 sagt Paulus auch, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles. Ich möchte was ganz Tiefes jetzt sagen. Das griechische Wort für alles heißt in Deutsch alles. Ist kein Unterschied. Alles. Und wisst ihr, der Kontext, in dem Paulus das erzählt oder das schreibt, ist, dass er beides kennt. Er kennt den Überfluss und er kennt den Mangel. Aber er sagt, es ist völlig egal, wie der Kontext ist. Ich bin nicht abhängig von dem, in welcher Situation mein Leben sich gerade befindet. Es ist nicht wichtig. Er sagt, ich vermag alles alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles. Und es ist nicht wichtig, ob ich gerade viel habe oder wie es mir gerade geht. Ich bin nicht abhängig von meiner eigenen Performance. Okay, vielleicht denkst du, okay, es gibt ja auch christliche Performance. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja? Manchmal schleicht sich das so ein bisschen ein in unser Leben, dass wir uns irgendwie so ein bisschen raten, ob wir gute Christen sind. Kleines Ratingverfahren. 1.2 AB, was auch immer du für ein Rating nimmst. So wie Sternchen oder so. Wie bei iTunes, wenn du einen Film ratest. Und da gibt's so manche Sachen. Manchmal denken wir, ich habe nicht heilig genug gelebt. Ich frage mich, habe ich genug stille Zeit gemacht? Habe ich vorhin erzählt, gerade dieses Ding. Ja, habe ich genug gebetet? Man kann ja gar nicht genug beten. Wenn du jemanden fragst, betest du genug? Ja, könnte schon mehr sein. Wenn du mich fragst, liest du genug die Bibel? Ja, könnte schon mehr sein. Also es gibt Dinge, die kann man eigentlich nicht genug machen. Und manchmal sind wir da, hast du genug gedient? Ja, hast du genug einfach für Gott? Dienen ist, vielleicht denkst du das, ne? Aber ist nicht optional. Ja? Dienen ist etwas, was in unserem DNA drin ist. Ja, im Haus Gottes zu dienen und an unseren Mitmenschen zu dienen, anderen zu dienen. Und Wisst ihr, woran das liegt? Dass wir andauernd uns auch in diesem Rating befinden und uns andauernd in dieser Performance-Schiene befinden. Das liegt daran, dass wir etwas in uns tragen und das nennt sich Ego oder in Deutsch Ich. Und das ist so powerful. Und das bewegt sich jeden Tag und es ist nimmer satt. Es ist wie diese Raupe. Es hört nicht auf. Und wenn du dein Ego mal befriedigt hast und denkst, es ist befriedigt, am nächsten Tag ist es wieder da. Und es beginnt von vorne. Und es ist wie ein kleiner Computer, der die ganze Zeit rechnet und berechnet. In jeder Sekunde meines Lebens, egal wem ich begegne. Und es rechnet sich aus und es stellt sich die Frage, was springt für mich raus? Was springt für mich raus? Und die ganze Zeit ist dieser Computer am Arbeiten. Und am Berechnen und am Schauen und am Arbeiten und am Gucken. Und es hört nicht auf, Tag ein, Tag aus. Und dieses Ego will immer wieder Nahrung haben und gesagt bekommen, wer es ist. Und immer wieder Bedeutung bekommen und gesagt bekommen, dass es Bedeutung hat. Und es darf auch gerne mehrere Male am Tag sein, aber es darf nicht aufhören. Und es ist wie ein Kampf, der sich durch unser Leben zieht. Und dieses Ego, dieses Ich, das ist da. Es hat zwei Tendenzen. Es ist entweder der Meinung, es ist gut genug. Dann denkt mir, ich bin toll. Ich schaffe es. Und dann ist es oft so, dass sich dann etwas einschleicht, wenn ich etwas besonders gut kann. Und das ist die Frage, warum andere nicht auch? Wenn ich etwas kann, dann neigen wir dazu, gerne diesen Maßstab im Vergleich zu setzen zu anderen. Vergessen dabei, dass wir viele Dinge nicht können, die andere besser können. Aber unser Ego hilft es so sehr, wenn wir etwas gut können, uns vergleichen können und merken, wir sind besser als andere. Das ist so krass. Und wisst ihr, was die Bibel sagt über Stolz? Gott widersteht dem Stolzen. Das ist eine gefährliche Falle und unser Ego bringt uns immer wieder da rein. Und die andere Tendenz ist Versagen. Aber es hat auch mit meinem Ego zu tun, weil ich mit dem Versagen ausdrücke die ganze Zeit, ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg die Performance nicht hin. Ich krieg das Rating nicht hin. Ich rate mich zu schlecht. Ich bete zu wenig. Ich lese zu wenig. Bin ich in meiner Berufung drin. Ich hab dies und jenes nicht. Ich rate mich zu wenig. Und immer wieder kämpfe ich, dass ich mehr geliebt werde, dass ich mehr geschätzt werde, dass ich mehr gesehen werde. Und es ist wie ein Kampf. Und deshalb kämpfen wir. Und deswegen kämpft dieses Ego in uns. Wie Rocky. Ich weiß nicht, kennt ihr Rocky? Ich liebe Rocky. Gut. Als Adrian fragte, wie du kannst... Rocky 1, okay? Rocky 1, es gibt mehrere. Und da gibt es diese Szene, in der Adrian ihn fragt, warum willst du kämpfen? Du kannst nur verlieren. Du hast keine Chance gegen diesen Weltmeister. Er wird dich platt machen. Da sagt Rocky Folgendes. Wenn ich beim Läuten vom Schlussgong immer noch stehe, dann werde ich zum ersten Mal in meinem Leben wissen, dass ich nicht nur irgendein Penner bin, ein Niemand. Das drückt so sehr aus, was unser Ego will und worum unser Ego kämpft. Aber ich will euch etwas heute Morgen sagen. Wenn Christus in unser Leben tritt, der sein Leben hingibt, der sein Leben aufgibt und es niederlegt und es nicht aufrechterhält, wenn Jesus der sein Ego weggenommen hat, gesagt hat, ich mache mich klein wie ein Mensch, ich bin Gott, aber ich werde klein, mehr noch, ich gehe ans Kreuz und es hinlegt. Und wenn wir uns verbinden mit diesem Gott und ihm unser Leben anvertrauen, dann nimmt er uns dieses Ego und die Kraft dieses Egos. Und wir können leben zum ersten Mal. Es ist immer noch da, wir sind immer noch wichtig, wir sind nicht unwichtig, aber es ist nicht mehr so aufgebläht, es ist nicht mehr, dass es kämpft, sondern es kommt zur Ruhe, es kommt zum Frieden. Und wir hören auf zu kämpfen. Und es geht nicht mehr darum, zu performen, besser zu sein. Es geht nicht mehr darum, zu versagen, weil Christus hat bereits gewonnen. Es ist so powerful. Und wenn wir in seiner Stärke gehen, wenn wir anerkennen, es ist seine Stärke, es ist nicht so wichtig, wie wir sind. Es geht nicht um mich. Ist das nicht gut? Und da kann man glücklich sein. Diese eine Kleinigkeit, dieses Ego. Ich lebe nicht mehr für mich. Prinzip 3. Wir gehen voran. Seid ihr noch bereit für Prinzip 3? Come on. Gut, 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 gut zu hören. Jede Krise in meinem Leben wird zu einer Gelegenheit zum Segen. Jede Krise in meinem Leben wird zu einer Gelegenheit zum Segen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das ist, was Gott tun will. Es gibt Krisen in deinem Leben. Ich lese euch mal vor, was hier steht. Vers 7. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Sie gehen durch das Tränental oder in Hebräisch Tal von Baca. Und das kommt vor, ihr Lieben. Ich weiß nicht genau, ob ihr das wisst, aber es kommt vor, Krisen kommen vor. Wir Christen gehen durch Krisen durch. Es gibt es. Meine Schwester hat Zwillinge bekommen vor einiger Zeit, naja, vor einem Jahr ungefähr, das ist nicht so lange her, also vor einem Jahr. Und einer von den beiden, mein Neffe, der hat Krebs mit einem Jahr. Und das ist ziemlich hart. Und das kommt vor, aber wir gehen durch dieses Tal hindurch. Und es ist eine schlimme Situation, ganz ehrlich, es ist eine Krise. Da ist etwas, das soll nicht sein. Es ist nicht Gottes Plan. Es ist nicht Gottes Herz. Aber ich weiß eine Sache, diese Krise wird mir dienen müssen. Sie wird mir und meiner Schwester und ihm, Maximilian heißt er wird ihm dienen müssen. Eine Krise kann zu einer Gelegenheit werden, wenn ich es zur Gelegenheit mache. Es geht um echte Krisen, es geht um echte Probleme. Ich meine jetzt nicht, ob du irgendwie die Entscheidung, ob du mit dem ersten oder mit dem zweiten Bus fahren sollst, um 5 vor oder 5 nach 8, sondern ich meine wirklich von dieser Kategorie, dass es um die Wurst geht, dass es um dein Leben geht, um deine Gesundheit geht, dass es um dein Geld geht, dass es um deine Familie geht. Und Gott möchte in diese Krisen, möchte er hineinkommen. Und deswegen glaube ich, egal wie das nächste Jahr aussieht, weil das so ist, und wenn es wirklich ein wirklich übles Jahr werden sollte, rein krisentechnisch, kann Gott das zum Grundstein machen, zu den größten Segen in deinem Leben. Das kann Gott tun. Vielleicht sagst du jetzt in diesem Augenblick ganz heimlich, so für dich, genau das habe ich befürchtet. Bei manchen Predigen, ne, ist immer so ein Haken. Und der kommt am Ende. Und dann sagt er das irgendwie. Und vielleicht sagst du, ich habe doch gehofft, dass mir das 2015 erspart bleibt, was ich 2014 hatte. Ich habe gebetet, Herr, gib mir ein glückliches Jahr. Aber ich sage dir, genau das will Gott tun. Und was von Gottes Seite, was Gott tun kann, wird er tun, damit es ein gutes Jahr wird. Und ich habe die Möglichkeit, meine Möglichkeit, die ich habe. Wisst ihr, wir unterschätzen das. Natürlich, ich kann beten. Das ist immer eine gute Sache. Und wir beten immer dafür, dass wir glücklich werden. Aber manchmal hat Gott einen Weg für uns, um uns zu stärken und zu lehren. Und Krisen zu nehmen und zu benutzen. Es ist nicht so, dass sie von ihm kommen. Aber Krisen kommen. Ich kann euch nicht sagen, wo sie herkommen. Diese Welt ist gestürzt. Es kommt über dein Leben. Die Frage, warum Maximilian Krebs hat, stellt sich für mich nicht. Es gibt keine Antwort. Hiob hat keine Antwort bekommen. Ich werde keine Antwort bekommen. Es gibt für manche Fragen keine Antwort. Vielleicht, weil Gott zu groß ist und weil diese Dinge zu schwierig sind und weil wir sie niemals verstehen würden und weil unser Gehirn niemals ausreicht. Wir fragen uns, warum passiert das? Wenn du mit dieser Frage stehen bleibst, es wird schwer. Ich sag dir, du wirst nicht vorankommen, weil es keine Antwort gibt. Akzeptiere, es gibt Leid. Aber Gott hat einen Sohn, der gestorben ist. Der gestorben ist und der im Grab lag. Und das Evangelium besteht nicht nur darin, dass er uns alle Schuld vergibt, sondern das Evangelium besteht darin, dass er auferstanden ist von den Toten. Und diese Kraft lebt heute in uns. Die Kraft aufzustehen. Egal aus welcher Krise, egal aus welchem Ding. Die Kraft ist wirklich weiterzugehen, zu sagen, ich muss nicht liegen bleiben. Es zu überwinden, weil er überwunden hat. Nicht ein positives Denken alleine hilft mir da. Ich liebe positiv zu denken. Aber das hilft nicht. Es ist die Kraft seiner Auferstehung, die mir hilft, aufzustehen und im Tal der Tränen, im Tal der Dunkelheit zu sagen, ich gehe weiter, was immer passiert. Aber du bist mein Gott, du bist mein Herr und du bist auferstanden von den Toten, du bist zurückgekehrt. Was sollte mir unmöglich sein? Und das gibt der Sache eine andere Grundlage, oder? Ich sage so, wow, okay, es ist möglich. Gott will jede Krise zu einer Gelegenheit nutzen und einem großen Segen umwandeln. Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, mitwirken denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wisst ihr, wir haben so einen inneren Reflex, wenn Krisen kommen. Wir haben drei Reflexe. Nummer eins ist Abwehr. Wir wollen nicht, dass diese Krise kommt. Das zweite ist Verleumdung. Wir sagen, wo ist die Krise? I don't care. Nee, Krise. Nee, tut schon weh, brennt alles. Alles steht in Flammen. Ich huste schon. Krise? Kann ich nicht sehen. Feuer? Wo? Ist ein bisschen warm hier vielleicht, aber sonst. Oder Flucht. Und wir sagen, wir machen uns zum Acker. Diese Krise halte ich nicht aus, da gehe ich nicht durch. Entweder diese drei inneren Mechanismen haben wir und wir sagen, das ist eine Krise. Also entweder ich flüchte oder ich verleumde oder ich wehre diese Krise ab. Wie komme ich drum herum, ist die Frage. Wie komme ich irgendwie, wenn die Schwierigkeit da ist, wie fahre ich eine Umleitung heute Morgen? Wir haben eine Krise in Mainz. Eigentlich hat Wiesbaden das Problem, was wir nicht mehr kommen können. Aber, klein bisschen Auswirkung hat es auch auf uns. Als wir nämlich ins gesegnete Limburg fahren wollten heute Morgen, und wir leben ja in Finden, da wäre der direkte Weg eigentlich gewesen über die Rheinbrücke. Aber da ist eine Krise. Ich wäre ja mit unserem Auto drüber gesprungen. Direkt durch. Aber die Polizei hat gesagt, es geht nicht. Und wir mussten eine Umleitung fahren um diese Krise herum. Und so manchmal ist es auch in unserem Leben. Wir wissen, hier ist eine Krise. Wir wissen, hier passiert etwas in unserem Leben. Und wir wollen nicht, dass das passiert. Wir wollen es nicht wahrhaben. Deswegen verleumden wir vielleicht möglicherweise. Und wir flüchten. Und wir fahren woanders rum. Wie wäre es eigentlich, wenn du sagst, dass du diese Krise als Gelegenheit annimmst? Wisst ihr? Es ist eine Gelegenheit, in der Gott mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist in unser Leben hineinkommen kann. Eine Gelegenheit, in der er zeigen kann, was für Möglichkeiten er hat in diesem Augenblick. Wenn wir nicht flüchten, wenn wir nicht verleumden, wenn wir nicht, was habe ich noch gesagt? Ablehnen, ja natürlich, abwehren. Sondern wenn wir durch die Krise durchgehen und sagen, hey, das, was hier steht, ist genau das, was passieren soll. Das, was Gott in seinem Wort sagt, wenn er das Tränental zu einem Quellort macht, wenn er dieses Tränental verwandelt und zu einer Quelle macht für mein Leben. Hey, wir sind dazu berufen, an unseren Krisen zu wachsen. Das ist die Berufung. Wir sind nicht dazu berufen, an unseren Krisen zu zerbrechen. Oder bitter zu werden oder hart zu werden innerlich. Sondern Gott will, dass unser Herz weich bleibt. Und dass wir weitergehen, dass wir mehr bekommen, dass wir wachsen, dass wir schöner werden. Von Kraft zu Kraft. Von Sieg zu Sieg. Aber wer weiß, dass vor jedem Sieg ein Kampf liegt. Dass man von Sieg zu Sieg immer wieder kämpfen muss. Dass es eben nicht ohne Kampf geht. Dass das unser Ding ist. Gott möchte das in unserem Leben tun. Gott möchte eine Gelegenheit, damit er seine Herrlichkeit in meinem Leben zeigt. Er möchte eine Gelegenheit in unserem Leben, damit echtes Wachstum vorangeht. Weißt du, Wachstum funktioniert da, wo es nicht einfach ist. Die besten Pflanzen. Wir wohnen in so einem Neubaugebiet, das habe ich schon erzählt. Und wir haben dort so Hecken angepflanzt. Ne? In unserem Vorgarten, das macht man so am Anfang, muss so irgendwas pflanzen. Bäumchen und so weiter und so fort. Haben alles dort, also ein paar Sachen stehen schon. Und bei uns, das ist so die höchste Erhebung in Mainz, so ziemlich, wo wir sind. Da ist so richtig Wind, verhältnismäßig natürlich. Weiß nicht, wie es bei euch in Limburg ist, aber bei uns ist da echt Wind. Und manchmal denke ich so, wow, ey, ich weiß nicht, ob das unsere Pflanzen überleben. Ja, ob die das wirklich, ich meine, ob die nicht rausgepustet werden irgendwann. Aber wisst ihr, ein Gärtner hat mir erzählt, dass Pflanzen daran wachsen, umso mehr Witterungseinflüssen sie ausgesetzt sind und Wind. Dass sie dann erst anfangen, die Wurzeln richtig tief in den Boden reinzutreiben. Und dann erst richtig stabil werden. Und das ist abgefahren. Und jetzt freue ich mich immer, wenn Wind kommt, weil ich will, dass meine Hecke richtig stark wird. Das ist natürlich ein bisschen sadistisch, weil ich bin ja nicht in der Haut von meiner Hecke. Aber das kann ich auch auf mein Leben ummünzen. Weißt du, wie du ein stabiler, ein Lernender, ein Jünger wirst, jemand, der reif ist, indem du zulässt, dass Krisen in dein Leben hineinkommen. Indem du zulässt, dass das Wasser dir einfach mal wirklich bis zum Hals steht und du den Kopf nicht hängen lässt. Sondern du ihn oben lässt und sagst, okay, ich gehe durch. Und wenn ich schon mal dabei bin, wir haben ein seltsames Ding, was wir Christen manchmal machen. Wenn es uns richtig schlecht geht, dann vergessen wir Prinzip 1. Ich bleibe im Hause des Herrn. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann bleiben wir manchmal gerne zu Hause, gell? Dann gehen wir nicht in die Hauszelle. Dann gehen wir nicht in den Gottesdienst. Sondern dann verkriechen wir uns. Dann gucken wir irgendwelche Wüstenfilme und Serien oder lesen irgendwelche Bücher, die irgendwie kein Mensch interessiert am Ende des Tages. Wir tun genau das Gegenteil, aber wisst ihr, wäre es nicht mal klasse, dass wir wie Pastor Bernd, Krise, drei Tage krank, Kopf hoch. Ich weiß nicht, ob du ein iPad hast. Ja, hast du. iPad an, YouTube-Channel und dann was auch immer du brauchst und dich volldröhnst mit der Wahrheit Gottes. Und du gehst da durch wie eine Frau Gottes und wie ein Mann Gottes. Und du weißt, am Ende dieser Krise bist du stärker als am Anfang. Halleluja. Eine Krise ist eine Gelegenheit für Segen. Und das Tränental wird zu einem Quellort. Es gibt kein Öl ohne Zerquetschen von Oliven. Es gibt kein Wein ohne das Pressen von Trauben und es gibt keinen Duft ohne das Zerstoßen von Blüten. Kannst du nach vorne kommen? Ist das okay, wenn du ein bisschen spielst? Super. Wisst ihr, wir lieben es, auf der Bergspitze zu stehen mit der guten Aussicht. Stimmt das? Wir lieben es da oben. Ist die Aussicht so super? Ich liebe das auch. Ist so klasse und ich liebe es am liebsten, mit der Bahn hochzufahren. Ja? Aber ich kann euch etwas verraten, rein technisch gesehen ist es dieselbe Ausblick, ob du mit der Bahn fährst oder ob du zu Fuß läufst. Am Ende oder mit dem Auto fährst, ist völlig wurscht. Aber es macht irgendwie einen Unterschied, innerlich, wenn du läufst. Und ich will euch etwas sagen, wo wächst die Frucht? Im Tal. Im Tal wächst die Frucht. Unten im Tal. Gott will uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bringen. Gott will uns von Sieg zu Sieg bringen. Das ist sein Herz. Was ist deine Haltung in der Krise? Ist es Abwehr, Verleumdung, ist es Flucht? Oder siehst du deine Krise als eine Gelegenheit Gottes? Wie Josef auch. Der wusste, ich bin in dieser Krise, ich bin in dieser Gefangenschaft, aber ich werde die Prinzipien Gottes in meinem Leben nicht verraten. Oder wie Paulus und Silas, die im Gefängnis gesessen sind und haben angefangen, eine Worship-Session an den Start zu bringen, gesagt, wir werden Gott loben. Whatever. Ist egal. Und dann plötzlich alles, die Türen aufgesprungen sind, Menschen bekehrt haben. Der Gefängniswärter gesagt hat, wow, was geht denn hier für ein Film? Sein ganzes Haus hat taufen lassen. Können wir eine Gelegenheit Gottes in unserem Leben sehen, wenn wir in eine Krise laufen? Bist du bereit, der sagt, ich will von Kraft zu Kraft gehen? Bist du bereit zu lernen und zu wachsen und es zu genießen? Und es zu genießen, dass das Leben halt ist? Dass es hin und wieder dieses Tränental gibt und dass es zum Leben gehört, aber dass Gott dieses Tal benutzen wird? Er hat es nicht für dich hinbereitet. Er will nicht dich irgendwie dort klein machen, aber er will es nutzen. Er will etwas Großes daraus machen. Er möchte, dass du größer wirst. Ich glaube, dieser Psalm zeigt mindestens drei wundervolle Überzeugungen und Prinzipien. Nummer eins, ich suche Gottes Gegenwart mehr als alles andere. Ich bleibe im Hause des Herrn immer. Immer. Zweitens, meine größte Stärke ist Gott. Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ist das nicht befreiend? Ist das nicht gut? Und Nummer drei, jede Krise in meinem Leben wird zu einer Gelegenheit zum Segen. Und wisst ihr, das Gute an diesen Prinzipien ist, sie gelten nicht nur für dieses Jahr, sie gelten auch für das nächste Jahr und für das übernächste Jahr und für das überübernächste Jahr und für das über, unser Gott will, für das übernächste. Wisst ihr, ich lese das mit einem zwinkernden Auge, wenn ich dann so Bilder sehe bei Facebook von Hochzeiten und da steht dann unten drunter, der schönste Tag meines Lebens. Und ich denke mir dann immer, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Das sind noch viel, viel mehr Tage. Und die Ehe wird besser und besser und besser und besser und nicht schlechter. Und in jedem Jahr, auch in diesem Jahr, hast du die Chance, die Gelegenheit, die Möglichkeit zu sagen, das wird das Beste meines Lebens. Es mag ein Jahr sein voller Katastrophen, voller Krisen, aber in diesem Jahr werde ich wachsen. Und ich werde in der Gegenwart Gottes bleiben. Und das Gute ist, es geht nicht um mich. Ich muss nicht zerbrechen in meinem Ego, sondern es gehört ihm. Das ist so gut, oder? Hey, wollen wir mal kurz beten? Seid ihr bereit dafür, Entscheidungen zu treffen? Prinzipien in dein Leben zu lassen? Hey, heute Morgen, ich habe dir drei vorgestellt. Aber ich bin ein genügsamer Prediger. Und wenn du dich entscheiden kannst, heute zu sagen, in diesem einen, dieses eine Prinzip, ich merke, dieses eine Prinzip, das ist neu oder das ist, habe ich vergessen, das habe ich vernachlässigt, das ist irgendwie etwas, was nicht so in meinem Leben drin ist, oder ich merke, der Heilige Geist spricht da besonders zu mir an diesem Punkt, dieses eine Prinzip zu nehmen und zu sagen, das möchte ich entscheiden. Ich bleibe im Hause des Herrn. Oder zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ich muss es nicht, sondern in der Stärke Gottes. Oder dass du sagst, wow, ich bin in einem Jahr der Krisen, aber Gott wird daraus eine Gelegenheit zum Segen machen. Und daran festzuhalten heute Morgen. Ist das okay für euch? Eine Sache? Okay. Ihr Lieben, wir beten zum Vater. Das hat uns Jesus gelehrt, zum Vater zu beten. Ist das nicht gut? Wir dürfen zum Vater kommen und zu ihm Vater sagen. Was für ein Vorrecht. Wie cool ist das? Vater, wir kommen zu dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Prinzipien, die wir in deinem Wort lernen dürfen. Vielen Dank, dass du uns Jesus, deinen Sohn, gesandt hast, der alles vorbereitet hat, der gesiegt hat am Kreuz, der gelebt hat auf dieser Welt, gezeigt hat, was dein Herz ist, was es heißt, wirklich zu leben, der wahre ältere Sohn zu sein. Was es heißt, Herr, dir nachzufolgen unter der Kraft deines Heiligen Geistes zu leben. Jesus, wir treten ein in deine Gegenwart, nicht in Gefühle, nicht in, wie wir uns gerade irgendwie die Umstände sind, sondern Herr, wir wissen, du bist da. Wenn wir kommen in deinem Namen und wir sind mehr als zwei oder drei, Herr, du bist da. Wir kommen in deine Gegenwart. Und es ist so gut, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, weil dein Sohn hat es gesagt, und er hat dafür bezahlt. Und wir dürfen und wir haben diesen Anspruch und wir kommen dort hinein. Und ich will beten für all die heute Morgen, die Schwierigkeiten damit haben, Herr. Die daran gar nicht mehr glauben, die trocken geworden sind in dem Herzen. Ich will beten, dass du neuen Hunger bringst, so neue Sehnsucht bringst in ihre Herzen, Jesus. Herr, nach dir, nach deiner Gegenwart, nach deinem Haus. Herr, nach der Gemeinschaft mit Geschwistern, nach deiner Kirche. Ich danke dir, Jesus. Jesus, und ich will auch für alle, für die beten, Jesus, die immer noch, obwohl sie es gar nicht müssen, Herr, die sich immer noch von ihrem Ego, von ihrem inneren Computer steuern lassen. Jesus, du bist dafür gestorben, wir müssen das nicht mehr. Und ich will jetzt beten für all die, dass sie Frieden finden, dass sie es dir bringen können, dass sie es dir hinlegen können. Jesus, danke, dass du dich hingelegt hast. Dass du gestorben bist, dass du dich selbst aufgegeben hast für uns. Danke, dass wir wertvoll sind, dass du gesiegt hast, dass wir eine unendliche Bedeutung haben bei dir und dass aller Kampf bei dir aufhört. Bei dir aufhört, Jesus. Und ich will dich bitten, Vater, für alle die, die jetzt in einem dunklen Tal sind, im Tal des Todes, im Tränental, Jesus. Herr, die nicht mehr viel sehen. Aber Herr, du bist dabei. Und du lässt niemals los. Und du gibst niemals auf. Und Herr, du hast gesagt, dass am Ende dieses Tals dein Segen steht. Und ich will dich bitten, dass du meine Geschwister jetzt ermutigst. Herr, mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit. Ich will beten, dass alle Lügen, Herr, dass alle Gebäude, Herr, die Menschen einreden, dass sie am Ende sind und dass sie am Ende bleiben und dass du weit weg bist, Herr, dass du diese Lügen zerbrichst und dass du mit deiner Wahrheit kommst und Menschen jetzt hochhebst. Denn das ist, was du tust, Menschen hochzuheben. Danke, Vater. Wir lieben dich. Wir ehren dich. Wir beten dich an. Wir geben dir alle Ehre heute Morgen. Danke für dieses Haus. Danke für deine Kirche. Danke, dass du hier bist. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Und es ist die wichtigste Frage in diesem Gottesdienst. Und vielleicht sagst du, wow, ich bin sehr interessiert. Ich würde gerne auch dieses Jahr erleben, das Jahr meines Lebens. Ich möchte gerne erleben, wie das passiert, von dem du gesprochen hast. Aber vielleicht merkst du auch gerade, dass all das, was ich gesagt habe, irgendwie mit diesem einen Faktor zusammenhängt, eben, dass Gott da ist. Und weißt du, Gott kann da sein, wie auf einer Landkarte. Hier, irgendwo da ist er. Und ich bin als Beobachter dabei und sehe, dass Gott etwas macht und dass Gott etwas tut. Das ist die eine Möglichkeit. Aber wisst ihr, die Bibel sagt uns etwas. Sie sagt, dass wir eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben können. Durch Jesus, seinen Sohn. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren in diese Welt hinein. Er hat eine Mission, weil er uns so sehr liebt. Ich habe darüber gesprochen. Er hat gelebt und er ist gestorben am Kreuz für deine und meine Schuld. Für deine und meine Schuld, für dein und mein Versagen. Und er hat ein perfektes Leben geführt. Ein Leben, was nicht besser sein könnte, erfüllt, voller Schönheit. Ohne Sünde, ohne etwas, ohne einen Tadel. Und er gibt dieses Leben auf, damit wir dieses Leben bekommen. Wir haben dieses Kreuz verdient. Wir haben den Tod verdient für unser Leben. Aber er tauscht sein Leben gegen unseres. Das ist das Evangelium. Und er bleibt nicht im Grab, sondern er steht auf von den Toten. Und deswegen leben wir in dieser Kraft. Und Menschen, die mit Jesus verbunden sind und in dieser Beziehung stehen und nicht nur auf die Karte gucken und zuschauen, wie andere in dieser Kraft leben und was Gott woanders tut, sondern die sagen, okay, das ist für mich. Die bekommen eine Verbindung zu diesem Gott. Die kommen in Verbindung zu diesem Gott. Und es ist eine Entscheidung. Ganz ehrlich, es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, ich gebe mein Leben auf und ich folge dir ab heute nach. Es hört sich so an wie ich kaufe mir jetzt ein Eis. Rein von der Entscheidung her ist es nicht viel emotionaler. Als ich mich bekehrt habe, als ich eine Entscheidung getroffen habe, ich war 14 Jahre alt und ich dachte nicht, dass das wirklich Auswirkungen auf mein Leben hat, dass es mein Leben grundsätzlich, grundlegend, komplett verändern würde. Aber es hat es. Ich habe gehört, wie ein Mann erzählt hat, dass er diese Verbindung, dass er diese persönliche Beziehung zu Jesus hat. Und ich sagte, das ist, was ich brauche. Ich erkenne, das ist, was ich brauche. Ich brauche diese persönliche Verbindung zu diesem Jesus. Das ist, was ich brauche. Aber ich bin, und ich war es damals ganz besonders, heute hier, morgen dort. Ein Fähnchen im Wind. Und ich wusste das in meinem Herzen. Ich sagte, wie kann die Kraft meiner Entscheidung mich an Jesus hängen auf Zeit und Ewigkeit? Das ist unmöglich. So viel Power habe ich nicht. Und ich habe sie wirklich nicht. Und ich will euch etwas sagen. Von meinem Charakter Wie ich gerade sagte, heute hier, morgen dort, so war ich. Aber Gott nimmt diese Entscheidung und dieses völlig vielleicht emotional oder unemotionale oder vorsichtige oder kleine und schwache, ich will mit dir gehen, ich will dir mein Leben geben. Und er hat es ernst genommen und mein Leben verändert von diesem Tag an bis heute. Ich bin 24 Jahre mittlerweile mit Jesus verbunden, ich bin 24 Jahre Christ und er hat mich niemals losgelassen. Er hat mich niemals losgelassen. Und du kannst es erleben, heute hier. Du kannst nach Hause fahren und sagen, ich habe ewiges Leben. Du kannst nach Hause fahren und kannst sagen, heute beginnt mein neues Leben. Er gibt dir ein komplett neues, keine Renovierung, kein neuer Anstrich, ein komplett neues Leben. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann würde ich es gerne so machen. Wir alle machen die Augen zu, um ein bisschen Privatsphäre zu geben. Ist ja cool hier. Die Möglichkeit, es ist nicht so viel, nicht so hell. Ich finde es ganz gut. Macht mal die Augen zu. Und alle, die sagen, ich will eine Entscheidung treffen für Jesus, den würde ich gerne bitten, einfach ihre Hand zu heben, dass ich es sehen kann. Deine Hand ist ein Ausdruck deines Glaubens, ein Ausdruck deiner Entscheidung. Und wenn du deine Hand gehoben hast, will ich mit dir im Anschluss beten. Und dieses Gebet wird Gott ernst nehmen und hören. Da ist schon jemand, der sich meldet. Wer ist heute Morgen noch da, der sagt, ich will eine Entscheidung treffen? Da ist noch jemand. Gibt es noch jemanden, der sagt, streck deine Hand weit nach oben. Dann können wir beten, ja, ich habe dich gesehen. Ganz wunderbar. Gibt es noch jemanden heute Morgen, der sagt, ich will eine Entscheidung treffen für Jesus. Ich will ihm nachfolgen. Dann will ich gerne mit dir beten. Will ich gerne mit dir beten. Gibt es noch jemanden heute Morgen, der sagt, ich will dir folgen, ich will ein neues Leben haben. Dann heb deinen Arm kurz hoch. Okay, ihr Lieben, dann lasst uns gemeinsam aufstehen. Drei Menschen haben eine Entscheidung getroffen und wir alle wollen sie unterstützen. Amen. Ich bete vor und ihr laut nach. Ist das ein guter Deal? Okay. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich dir nachfolgen darf. Ich gebe dir mein altes Leben. Ich will dein neues haben. Danke, dass du mir Neues gibst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Herr Jesus, ab heute bist du mein Herr. Ab heute bist du mein König. Ich folge dir, wo auch immer du hingehst. Danke, dass du mich rettest. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mein Gebet hörst. Amen. Amen.
Vielen Dank, Pastor Tore, das war eine fantastische Botschaft. Und die sich eben gemeldet haben und den Stab mit Gott gemacht haben, hier neben steht ein Ehepaar, wink mal. Ehepaar, sag ich schon, ein Paar, kein Ehepaar, nein, nicht verwandt, nicht verschwägert, nur zusammen im Dienst, die Marion und der Bernd, und die würden gerne euch noch was überreichen. Habt ihr den Mut und die Kühnheit, nach vorne zu kommen, zu den beiden, mit denen nach neben hinzugehen jetzt? Dann geht doch bitte jetzt. Lasst vielleicht stimmen noch mal kurz auf, dass jeder raus kann, das ist nämlich leichter. Und dann nehmt es wahr, nehmt die Chance, weil wir haben noch ein Geschenk für euch vorbereitet und ein persönliches Gebet. Okay, wir geben mal einen Applaus zur Ermutigung. Kommt jetzt, geht hier vorne zu Marion und zu Bernd. So, ich sehe gerade noch niemanden. Schüchternheit ist auch eine Tugend. Aber wer sich danach traut, wenn wir gleich den Gottesdienst schließen, einfach da vorne stehen bleiben und mit den beiden reden. Wäre schade, wenn ihr das verpasst, was wir vor euch haben. Ich fand das klasse, das Bild von Rocky ist auch einer meiner Helden. Und an dem Punkt würde ich gerne noch zwei, drei Worte sagen. Manchmal überfordern wir uns, eben gerade dadurch, dass wir keine Grenzen setzen für das Gute. Die gebahnten Wege, in denen wir wandeln sollen, heißt ja, ein Weg hat eine Grenze. Ein Weg fängt da an, hört da auf, hat eine Breite, hat eine Zielrichtung. Und Rockys Ziel war in dem ersten Teil einfach nur stehen zu bleiben. Das war sein Ziel. Er wollte nicht mal gewinnen. Er wusste, er würde das nicht schaffen. Er war nicht in der Form, er hatte, war kein Gegner. Aber er wollte stehen bleiben und er hat das Ziel erreicht. Er hat sein Ziel erreicht. Manchmal begegnen wir Menschen, vielleicht jetzt gerade so Mitte Februar, die haben sich das Ziel genommen, die Bibel in einem Jahr zu lesen. Und dann frage ich, wie läuft's? Ja, ich bin ein paar Dutzend Kapitel im Hintergrund, im Hintertreffen, aber ich will es ja schaffen. Und dann sage ich, hör doch auf, bricht das Ziel doch runter. Warum machst du es nicht in 2 Jahren? Und dann könntest du jetzt wieder im Plan sein, weil wie furchtbar ist es, wenn ich was hinter mir herziehe, was immer länger wird, das demotiviert mich doch. Oder jemand, der sagt, ich habe meine Stunde Gebet heute nicht geschafft. Und die letzten Wochen auch nicht. Warum machst du nicht eine halbe Stunde? Oder wenn du anfängst, eine Viertelstunde? Aber ziehst das durch. Warum setzt du denn nicht die Grenze, die im Moment für dich die richtige scheint? Ich glaube, ich habe mit 5 Minuten Gebet angefangen. Es war eine gute Zeit. Hat nicht lange gehalten, dann wurde es mehr. Ist gut. Aber dann wird es mehr, weil du es willst. Dann wird es mehr, weil du im Flow bist, weil du gemerkt hast, wow, das ist gut, das tut mir gut, das will ich mehr, das ist genau das Richtige. So, manch einem rufe ich das gerade jetzt zu, setze deine Ziele ein bisschen herab. Lieber ein Ziel niedriger gesetzt und erreicht, als eins immer zu hoch gesetzt und immer das Gefühl, ich erreiche es nie. Ziele wachsen mit der Zeit, das ist das Gute. Je weiter wir uns entwickeln, desto größer werden die Ziele und desto mehr werden wir auch erreichen davon. Ihr wisst, ich bin niemand mit kleinen Zielen. Aber ich habe gelernt, dass ich in vielen Punkten meine Ziele vernünftig setzen muss, um dann auch zu erleben, ich erreiche sie. Und mit Gott weiter Schritte gehen zu können und nicht mit dem großen Schritt anzufangen. Manche sagen, oh, Pastor Runkel ist schon so ein gesalbter Mann oder ich oder wer auch immer, wen du gerade vor Augen hast. Leute, wir haben alle Jahrzehnte gebraucht, um da zu sein, wo wir heute sind. Es ist nicht fair, dich nach 3 Jahren Christsein zu vergleichen mit jemandem, der 20 Jahre mit Gott unterwegs ist. Was nicht heißen soll, dass du nicht Vorbilder haben solltest und in eine Richtung gehen sollst. Aber mach dir das Leben doch nicht unnötig schwer. Erlaube dir doch, die Schritte zu gehen, die jetzt dran sind. Das möchte ich nochmal so richtig unterstreichen von den Prinzipien, die wir heute gelernt haben. Geh mit dir ein bisschen liebevoller um. Denn Gott tut's auch. Amen. Und für alle, die wissen wollen, warum lässt Gott das zu, ich erinnere nochmal, ich habe vor 2 Wochen genau über diesen Titel gepredigt. Könnt ihr alle downloaden, euch nochmal anhören, das sind noch ein paar Gedanken, die vielleicht helfen, diese Frage für sich selbst zu klären oder besser damit umzugehen. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank für deinen Dienst, es war wundervoll, dich so kennenzulernen und zu hören. Wir segnen dich schon für heute Abend mit einem mächtigen Dienst und dass der 10. fließt. Der 10. ist eine der größten Segnungen, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Den Bund mit Gott zu erkennen, den 10. als Bundeszeichen wahrzunehmen, sagen, alles was mir ist ihm, aber alles was ihm ist, steht mir zur Verfügung. Das haben viele Christen noch nicht kapiert, sonst wäre der 10. nicht mal ein Randthema, es wäre Zentrum des natürlichen Lebens, weil was Besseres ist mir bisher noch nicht passiert nach meiner Rettung, als diesen Bund mit Gott zu erkennen und ihn zu leben. Und das jetzt auch schon seit 26 Jahren. Preis sei Gott. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich gebe ihn dir jetzt zurück mit all den guten Worten und den guten Gedanken, Herr, die uns geschenkt wurden. Helf uns, sie zu verstoffwechseln und sie zu verarbeiten und in dieser Woche zu leben. Und wir wollen eins dabei nie vergessen. Alles, was wir gelernt und gehört haben, das dient dazu, dass unser Motto lebendiger und stärker wird als je zuvor. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen. Habt eine gesegnete Woche, ihr Lieben.